Ich möchte gerne zu diesem Thema zunächst ein paar Vorbemerkungen machen. Ich habe es gestern schon gesagt, es handelt sich heute Abend nicht um einen Ehevortrag, obwohl ich natürlich das eine oder andere auch über die Ehe sage, weil ja Ehe eine ganz wichtige Sache ist. Aber wir alle haben Beziehungen, auch wenn wir Singles sind, ob wir älter sind oder jünger sind. Auf jeden Fall haben wir Beziehungen und die möchten wir ja, dass sie gelungen werden. Eine zweite Bemerkung, ich werde Ihnen keine praktischen Tipps geben. Also keine Tipps, wie man kommuniziert oder wie man miteinander umgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein bisschen enttäuscht sind, weil Sie das wahrscheinlich erwartet haben. Aber wissen Sie, es gibt viele, viele gute Bücher. Es gibt auch manche gute christliche Bücher. Und da gibt es unglaublich viele Tipps. Das Problem ist ja meistens nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun sollten, sondern das Problem ist, dass wir nicht wissen, wo wir die Kraft hernehmen, so zu leben, wie wir wissen, dass wir leben sollten. Und das wird der Schwerpunkt sein heute Abend. Ich möchte Ihnen zeigen, wo nehmen Sie die Kraft, dass Sie wirklich so Beziehungen leben können, dass sie gelingen. Und eine dritte Vorbemerkung, es ist ein recht persönlicher Vortrag, jetzt nicht so sehr, dass ich von unserer Beziehung, von unserer Ehe rede. Ich werde am Ende noch kurz etwas dazu sagen, aber das Prinzip, was ich Ihnen heute versuche zu erklären, das praktizieren wir seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin sicher, wenn wir das nicht entdeckt hätten, dann wären wir wahrscheinlich heute nicht mehr zusammen. Also ich bin sehr erfreut, dass ich Ihnen das einfach weitergeben kann. Es ist keine Frage, wir sehnen uns nach gelungenen Beziehungen. Ich habe es auf jeden Fall noch nie erlebt, dass am Morgen jemand aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich wünsche mir heute so einen richtig komischen Tag. Ich wünsche mir einen Tag, an dem ich mich ärgern kann über andere, an denen ich Groll und Aggressionen haben kann. Ich freue mich, dass ich nicht vergeben kann. Nicht wahr, wer so etwas sagt, wäre schon ein bisschen dumm. Nein, wir sehnen uns nach gelungenen Beziehungen. Und trotzdem merken wir alle, wie schwer das ist. Wir kennen alle so Gefühle wie Ärger, Groll, Aggressionen, Neid. Sie kennen das vielleicht auch, Sie würden einen anderen am liebsten auf den Mond schießen oder ins Pfefferland. Und die Frage stellt sich ja, wenn wir schon gelungene Beziehungen möchten, warum schaffen wir es dann nicht? Nun, auf diese Frage gibt es manche oberflächliche Antworten. Da sagt zum Beispiel jemand, naja, wenn es den anderen nicht geben würde, dann hätte ich Frieden mit jedem Menschen. Kunststück. Aber es gibt den anderen und wir müssen lernen, mit ihm auszukommen. Oder jemand hat mal gesagt, wenn alle so wären wie er, dann wäre absoluter Friede auf dieser Erde. Und wenn ich das sage und die Zuhörer haben verstanden, was ich da gesagt habe, dann reagieren sie normalerweise mit einem müden Lächeln, weil sie natürlich merken, dass das nicht wahr ist. Wenn wir wirklich Veränderung möchten in unserem Leben, dann müssen wir dem Übel einmal an die Wurzel gehen. Wir müssen einmal eine ganz genaue Diagnose stellen. Warum ist es so, wie es ist? Ich sage Ihnen das an einem netten Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, da hüstelt jemand. Jetzt bin ich kein Fachmann, also stelle ich eine oberflächliche Diagnose. Ich sage, er hat Husten. Ich gebe ihm Hustenbonbon, Hustensaft, Hustensirup, Hustentropfen. Ich weiß nicht, was man ihm noch geben kann. Aber der Kerl hustet einfach weiter. Schließlich sind wir klug? Wir gehen zu einem Facharzt, der untersucht ihn ganz genau und er stellt fest, dass er irgendetwas auf der Lunge hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht Lungenknacks oder irgend so ähnlich. Auf jeden Fall, er gehört nach Davos in eine Klinik, dort könnte man ihm helfen. Sie verstehen, was ich damit sagen will? Es ist entscheidend, dass wir eine ganz genaue Diagnose stellen. Und das ist mein erster Punkt heute Abend. Warum fallen wir uns so oft wirklich auf die Nerven? Der bekannte Jugendpfarrer Wilhelm Busch, ich habe ihn schon mehrmals zitiert, hat im Alter einmal gesagt, ich habe meine Weltanschauung von der Bibel. Das ist die einzige, die wirklich hält. Alle anderen Weltanschauungen purzeln ja nach 20 oder 25 Jahren sowieso über den Haufen. Nun ist es interessant, dass ich inzwischen älter bin als Wilhelm Busch, als er das gesagt hat. Aber ich sage Ihnen, das ist auch meine Erfahrung. Was hat man nicht schon alles für Theorien vertreten? Heute geht es nicht mehr 25 Jahren, sondern vielleicht 3. Und dann behauptet man genau das Gegenteil. Die einzige Weltanschauung, die wirklich hält, das ist die Weltanschauung der Bibel. Und ich möchte Ihnen anhand der Bibel einmal zeigen, warum fallen wir uns so auf die Nerven. Dabei werde ich Ihnen jetzt etwas sagen, das ist mir bewusst, was ich Ihnen am Sonntagmorgen schon einmal erklärt habe. Aber ich wiederhole es ganz bewusst noch einmal, und zwar deswegen, weil das eine zentrale Lehre ist in der Bibel. Das müssen wir verstehen, um die Situation zu begreifen, in der wir sind. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Als Krönung der ganzen Schöpfung, man staune, schuf er den Menschen. Und es ist interessant, nachdem er alles geschaffen hatte, lesen wir im 31. Satz der Bibel, im ersten Kapitel, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut. Also nicht nur gut, es war alles sehr gut. Es war alles perfekt. Wir wissen nicht genau, wie es damals ausgesehen hat, weil niemand von uns in einer vollkommenen Schöpfung gelebt hat. Aber die Bibel beschreibt es uns und darum wissen wir, wie es damals ausgesehen hat. Die ersten Menschen lebten in einer ganz engen Liebesbeziehung mit Gott. Sie hatten eine Ich-Du-Beziehung oder in einem Bild gesprochen. Und ich bitte Sie, halten Sie dieses Bild im Hinterkopf. Ich werde es immer wieder brauchen am Abend. Sie waren angeschlossen an die Kraft- und Liebesquelle Gottes. Die ersten Menschen lebten in völliger Harmonie miteinander. Das Gefühl von Ärger, das Gefühl von Groll, das Gefühl von Aggressionen, das kannten die ersten Menschen nicht. Es war einfach alles vollkommen, es war absolut perfekt. Aber dann passierte etwas und das müssen wir verstehen, um zu begreifen, warum wir heute nicht mehr in dieser perfekten Schöpfung sind. Es folgte nämlich der Sündenfall. Wir lesen davon im 3. Kapitel in der Bibel. Gott wollte mit uns Menschen in eine Liebesbeziehung eintreten. Und er hätte uns auch anders schaffen können. Verstehen Sie, er hätte uns ja auch als Marionetten machen können. Können Sie sich das vorstellen? Dann hätte er an den Fäden gezogen und wir hätten unsere Arme und unsere Beine so bewegt, wie er das will. Ich weiß aber nicht, wären Sie gerne eine Marionette? Wären Sie gerne eine Marionette des lebendigen Gottes? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, nein, natürlich nicht. Und Gott wollte nicht, dass wir Marionetten sind von ihm, sondern er wollte mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten und darum ging er das Risiko ein, dass die Menschen sich freiwillig für ihn oder gegen ihn entscheiden. Das hat sich übrigens bis heute nicht verändert. Liebe erwartet eine freiwillige Antwort. Und dann lesen wir im 3. Kapitel in der Bibel, wie sich die Menschen ganz bewusst gegen Gott entschieden haben. Und das Ergebnis ist uns bestens bekannt, weil wir leben mittendrin. Das Erste, was passierte, Gott trieb die Menschen aus seiner Gegenwart hinaus, aus dem Paradies. Seit diesem Augenblick wird jeder Mensch zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Ich sage immer, da können wir gar nichts dafür. Wir werden geboren und wir sind zunächst einfach getrennt vom lebendigen Gott. Und in dem Augenblick kam auch der Hass und der Groll und die Aggressionen, der Neid und die Eifersucht ins Leben der Menschen hinein. Es ist sehr interessant, im 3. Kapitel der Bibel lesen wir von diesem Ereignis, vom Sündenfall. Und im 4. Kapitel, also unmittelbar im nächsten Kapitel, lesen wir vom ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Es war ein Brudermord. Kain und Abel waren zwei Brüder. Und wie das manchmal unter Brüdern so der Fall ist, sie hatten große Probleme miteinander. Vor allem Kain war eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Und dann berichtet die Bibel, irgendwann hat Kain seinen Bruder Abel umgebracht. Meine Freunde, das war der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Und jetzt überlegen Sie einmal, wie oft hat sich das verändert, hat sich das wiederholt im Laufe der Jahrtausende der Menschheitsgeschichte. Öffnen Sie mal Ihre Zeitung. Schauen Sie mal im Internet. Und es vergeht kein einziger Tag, ohne dass wir irgendetwas lesen von Mord und Totschlag. Im Großen, da lesen wir von Kriegen. Da lesen wir von Terroranschlägen. Im Kleinen, Sie kennen Schlagzeilen, da heißt es, Ehemann ermordet seine Frau. Oder 25-Jähriger ermordet aus Eifersucht seine Freundin. In einer deutschen Stadt, gar nicht weit von hier entfernt, wurden in einem Jahr mehr Ehen geschieden als getraut. Sie müssen sich das mal vorstellen. In wie vielen Familien und Ehen hat man sich nichts mehr zu sagen? Man schreit sich vielleicht höchstens noch an oder man schweigt sich an. Und die Frage stellt sich ja immer, was ist eigentlich schlimmer in einer Ehe? Wenn man sich anschreit oder wenn man sich anschweigt? Vor vielen Jahren habe ich ein junges Paar getraut. Sie müssen sich vorstellen, beide waren so ganz ruhige Leute. Nach ein paar Monaten habe ich ihn gefragt, sag einmal, wie streitet ihr eigentlich miteinander? Dann antwortet er, weißt du, wenn wir miteinander streiten, dann schweigen wir uns an. Und dann sagt er, und ich habe den Eindruck, dass es schlimmer ist, wenn wir uns anschweigen, als wenn wir uns anschreien würden. Solchen Sagen hat er recht. Wissen Sie, wenn wir uns anschreien, dann wissen wir haben ein Problem. Jetzt müssen wir miteinander reden. Jetzt müssen wir das lösen. Wir müssen einander vergeben. Wenn wir uns anschweigen, ja, ich habe ja nichts gemacht, ich habe nur geschwiegen. Aber Sie müssen sich im Klaren sein, wir können nicht kommunizieren. Wir reden immer, auch wenn Sie schweigen. Und das möchte ich allen Schweigen unter uns sagen, das sind ja meistens eher die Männer, fühlen Sie sich ja nicht so edel, wenn Sie einen Streit haben und Ihre Frau schreit vielleicht und ist emotional und Sie schweigen einfach. Haben Sie nicht den Eindruck, Sie seien total edel? Nein, ich habe manchmal den Eindruck, das Schweigen ist noch schlimmer, als wenn wir uns anschreien würden. Und ich denke an das Generationenproblem. Die Eltern haben den Kindern nichts mehr zu sagen, die Kinder haben den Eltern nichts mehr zu sagen. Die Kinder reden von den Alten, die sowieso hinter dem Mond sind. Die Eltern reden vom Lümmel oder vom Langhaardackel oder was dann gerade modern ist. Und man hat sich einfach nichts mehr zu sagen. Und jetzt kommt etwas Schlimmes. Wir wollen das gar nicht. Wir möchten doch gelungene Beziehungen. Also, was machen wir? Wir machen immer wieder einen Versuch. Noch einmal. Wir probieren es noch einmal. Ich karikiere jetzt ein bisschen. Das ist ein Ehemann, der denkt, ich sollte liebevoller mit meiner Frau umgehen. Jetzt strengt er sich an, dann geht es eine Woche lang gut. Nach einer Woche passiert etwas klitzekleines und alles ist wieder beim Alten. Das ist eine Frau, die denkt, ich sollte weniger an meinem Mann herumkritisieren. Dann strengt sie sich an, dann geht es vielleicht 2 Wochen lang gut. Ich habe immer den Eindruck, bei den Frauen geht es etwas länger gut als bei den Männern. Aber nach 2 Wochen draußen regnet es. Die Frau putzt gerade die Wohnung, der Mann denkt nicht viel beim Geschäft. Er kommt mit tropfendem Regenmantel, mit nassen Schuhen ins Zimmer hinein, in die Wohnung. Die Frau sieht das und sagt, Mensch, was bist du nur für einer? Und alles ist wieder beim Alten. Einige lächeln. Kennen Sie so Situationen? Da sitze ich einem 35-jährigen Mann gegenüber, geschieden. Im Laufe des Gespräches merke ich, er liebt seine Frau noch. Zufälligerweise kannte ich auch seine Frau und ich wusste, die liebt ihren Mann auch noch. Dann habe ich ihm gesagt, sagen Sie einmal, möchten Sie es nicht noch einmal probieren? Ich wäre mit Ihnen bereit zu reden, Seelsorge zu machen. Meine Frau wäre bereit, mit ihrer Frau zu reden. Wir wären zusammen gerne bereit, mit Ihnen als Paar zu reden. Möchten Sie es nicht noch einmal probieren? Und dann schüttelt er traurig den Kopf und sagt, nein, es hat keinen Sinn. Wir haben es schon einmal probiert. Nach 18 Monaten erneute Scheidung und ein weiteres Kind. Wir schaffen es einfach nicht. Meine Freunde, das ist oft das Problem. Und die Bibel sagt, warum das so ist. Weil wir nicht mehr in dieser engen Liebesbeziehung zu Gott leben, wie das möglich wäre und wie das nötig wäre. Weil wir nicht angeschlossen sind an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Darum funktionieren wir nicht. Sie wehren sich jetzt vielleicht und sagen, Beat, aber ich glaube doch. Ich lese sogar hin und wieder die Bibel. Ich bete, ich gehöre zu einer Kirche. Sie sagen vielleicht, ich gehöre sogar zu einer Freikirche. Ich sage Ihnen jetzt etwas. Wenn Sie auf die Dauer mit Ärger, Groll, Aggressionen, Neid und Eifersucht nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einem Menschen nicht wirklich vergeben können, dann stimmt etwas in Ihrer Beziehung zum lebendigen Gott nicht. Das ist ein untrügliches Zeichen. Das ist wie Fieber. Es gibt Menschen, die haben Fieber. Äußerlich sehen sie kerngesund aus, aber sie haben Fieber. Und das Fieber ist ein Kennzeichen, dass etwas in ihrem Organismus krank ist. Und genauso ist es mit den zwischenmenschlichen Spannungsfeldern. Da kann man es messen, ob die Beziehung zu Gott in Ordnung ist oder nicht. Und ich sage es Ihnen noch einmal, wenn Sie auf die Dauer mit Ärger, Groll und Aggressionen nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einem Menschen nicht vergeben können, stimmt etwas in Ihrer Beziehung zum lebendigen Gott nicht. Und damit komme ich zum Zweiten. Gott greift in diese Welt ein. Ich glaube, wir merken heute Abend, wir wären alle hoffnungslose Fälle, aber das ist das Evangelium. Gott durchbricht in Jesus Christus die Trennung zwischen ihm und uns und er wird Mensch. Und ich sage Ihnen, er ist die Antwort aufs Friedensproblem. Als ich noch in der Jugendarbeit tätig war, gab es einen christlichen Song, den haben wir geliebt. Und da hieß es im Refrain, Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Und ich sage Ihnen, Jesus ist die Antwort aufs Friedensproblem. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken vielleicht, Beat, ist das nicht zu einfach? Ist das nicht zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei, quasi zu sagen, ohne Jesus ist ein echter Friede oft nicht möglich, mit Jesus ist es in jedem Fall möglich? Ist das nicht zu einfach? Ich kann Sie verstehen, wenn Sie so denken, aber ich könnte Ihnen viele, viele Beispiele sagen von Menschen, die genau das erlebt haben. Ich könnte Ihnen von Ehepaaren erzählen, die erlebt haben, wie ihre Beziehung zu Jesus wieder heil wurde. Vor etlichen Jahren war ich in der Schweiz in einer Freikirche. Da lebte ein Ehepaar. Sie war ein Pfefferkorn. Können Sie sich das vorstellen? Schon am ersten Abend, als ich dort war, wusste ich, dass es sie gibt. Er war völlig ruhig. Am letzten Sonntagmorgen, ich wollte gerade gehen, ist er noch nach vorne gekommen und hat gesagt, ich bin dann der Mann dieser Frau. Die beiden haben total romantisch geheiratet in Venedig. Auf dem Nachhauseweg in die Schweiz hatten sie den ersten Mordskrach. 18 Monate später war die Ehe am Boden und sie haben sich scheiden lassen. Dann kommt diese Frau zum Glauben an Jesus Christus. Sie ist so begeistert von Jesus, dass sie ihrem Ex-Mann das christliche Buch gibt, Jesus unser Schicksal. Einige von Ihnen kennen das wahrscheinlich auch. Und sie sagt, du musst dieses Buch unbedingt lesen. Der Mann liest dieses Buch und entscheidet sich auch für ein Leben mit Jesus. Und weil er keine andere Kirche kannte, ging er in die gleiche Kirche oder in die gleiche Freikirche wie seine Frau. Und so gingen sie über längere Zeit in die gleiche Kirche. Und irgendwie merkten die Leute, die beiden vertragen sich recht gut. Die mögen sich irgendwie. Und eines Tages sagt eine Freundin zu dieser Frau, die Frau heißt übrigens Monika, sagte sie zu Monika, du, ich beobachte euch, wie ihr miteinander umgeht. Wir haben den Eindruck, ihr habt so gut miteinander. Wollt ihr es nicht noch einmal probieren? Monika sagt, nein, das geht nicht. Schau uns doch mal an, wir sind so komplett verschieden. Es ist einfach keine Chance. Dann sagt die Frau zu Monika, du, wir beten für dich. Ich bete für dich, dass ihr wieder zusammenkommt. Nun, Monika war frisch bekehrt. Sie wusste nicht viel vom Glauben, aber etwas wusste sie bereits. Wenn Christen beten, dann geschieht etwas. Und so ist sie schnell nach Hause gefahren, ist in ein Zimmer gegangen, hat die Hände gefaltet und hat gesagt, Herr Jesus, meine Freundin wird jetzt dann gleich dafür beten, dass wir wieder zusammenkommen. Ich bitte dich, erhör ihr Gebet nicht. Weißt du, es geht einfach nicht. Dann verging wieder einige Zeit, dann kam ihr Mann, ihr Ex-Mann zu ihr und sagte, du, ich muss dir einfach sagen, mir ist bewusst geworden, wie viel ich an dir verloren habe. Könnten wir es nicht noch einmal probieren? Monika sagte, nein, ist keine Chance. Da müsste Gott viel in meinem Herzen tun, aber ich glaube es nicht. Dann ging sie mit einer Freundin in Urlaub. Am zweiten Tag erlebt sie plötzlich, wie sie eine tiefe Liebe bekommt für ihren Ex-Mann. Sie schreibt ihm ein SMS, WhatsApp gab es noch nicht, das ist schon lange her, und schreibt, wenn ich zurückkomme, wir müssen miteinander reden. Und dann kommt sie zurück, sie reden miteinander und haben wieder geheiratet. Das ist im Jahre 2005 oder 2006 passiert, also schon ziemlich lang. Sie haben inzwischen Kinder, sie sind immer noch komplett verschieden. Sie hat ein Buch geschrieben. Es ist wirklich, als ich es gelesen habe, sind die Tränen runtergelaufen. Und es ist eine wahre Begebenheit. Und ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, wie Generationenprobleme gelöst wurden. Häufig ist es ja dann so, dass zuerst die Kinder sich bekehren und dann verändert sich ihr Leben und dann merken plötzlich die Eltern, da hat sich irgendetwas verändert und dann interessieren sie sich für die Veränderung, sie interessieren sich für den Glauben und entscheiden sich auch für Jesus und sie haben eine neue Grundlage für ihre Beziehung. Ich möchte richtig verstanden sein, ich sage nicht, entscheiden sie sich für Jesus und zack, bumm, sind alle ihre Beziehungen geheilt. Ich weiß natürlich, dass unsere Beziehungen manchmal solche Scherbenhaufen sind, dass es vielleicht ein paar Monate geht, vielleicht auch seelsorgerliche Beratung, Ehetherapie, bis die Beziehung wieder geheilt ist. Aber mit Jesus haben Sie die richtige Grundlage. Und das möchte ich Ihnen jetzt erklären, warum das so ist. Was passiert, wenn Sie sich auf Jesus einlassen? Das Erste, was passiert, Jesus versöhnt sie mit dem lebendigen Gott. Ich habe Ihnen gesagt, das Grundproblem unserer zwischenmenschlichen Spannungsfeldern ist, dass wir durch die Sünden getrennt vom lebendigen Gott sind. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und Sie dürfen sich das mal ganz bildlich vorstellen, zwischen Gott und uns ist eine ganz hohe, eine breite und eine dicke Mauer, nämlich die Mauer der Sünde. Und erst wenn diese Mauer der Sünde niedergerissen ist, also wenn Jesus uns die Sünden vergeben hat, haben wir wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Sie wehren sich jetzt, vielleicht sagen, Moment mal, ich bin getauft. Sie sagen vielleicht, ich bin konfirmiert. Sie sagen, ich habe die Kommunion und die Firmung hinter mir. Sie sagen vielleicht, ich habe mich christlich trauen lassen. Reicht das denn nicht? Nein, das reicht nicht. Überlegen Sie einmal, woraus besteht die Mauer der Sünde? Wir alle haben nämlich an unserer eigenen Mauer gebaut. Und zwar insofern, jedes Mal, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, fügen wir einen Stein in die Mauer zwischen Gott und uns. Ich zeige Ihnen mal, dass Sie sich das vorstellen können. Die Bibel sagt, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Jetzt ist es so, jedes Mal, wenn Sie einen Tag leben, wie wenn es keinen Gott gäbe, ohne die Bibel zu lesen, ohne zu beten, ohne sich mit Gott zu beschäftigen, fügen Sie einen Stein in die Mauer. Die Bibel sagt, wir sollen keine anderen Götter neben uns haben. Nun, ich gehe davon aus, dass Sie nicht zu Hause irgendeinen Stein oder Holzgötzen haben. Aber es gibt auch Götzen in unserem Herzen. Und zwar alles, was wichtiger ist als der lebendige Gott, das ist unser Götze. Und das kann irgendetwas sein. Das kann die Karriere sein, das kann das Hobby sein, das kann der Sport sein, das kann die Musik sein. Alles kann letztlich zum Götzen werden. Und ein Stein in die Mauer, wenn Sie den dulden. Die Bibel sagt, wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Jedes Mal, wenn Sie etwas Gotteslästerliches sagen oder Gott verfluchen, fügen Sie einen Stein in die Mauer. Da gibt es ja Leute, die immer wieder, ohne viel zu denken, Gott in den Mund nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jedes Mal ein Stein in die Mauer. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter. Ist das ein gutes Gebot, Kinder? Ja, schon. Es bedeutet für Kinder, Teenager und Jugendliche, den Eltern zu gehorchen. Es bedeutet für Erwachsene, die Eltern zu ehren und zu achten und sie nicht einfach abzuschieben zum alten Eisen. Und jedes Mal, wenn wir das nicht tun, ein Stein in die Mauer. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Oh, sagen sie, dieses Gebot habe ich nicht übertreten. Sind Sie sicher? Jesus hat mal eine gewaltige Predigt gehalten, die Bergpredigt. Hat er nichts anderes gemacht, als die Gebote Gottes ausgelegt, die 10 Gebote. Und er hat gesagt, nicht erst, wenn wir einen Menschen umgebracht haben, sind wir Mörder, sondern er hat gesagt, bereits wenn wir einen Menschen hassen oder Groll gegen ihn haben oder Aggressionen haben, sind wir Mörder. In diesem Zusammenhang sagt Jesus, wenn wir einem Menschen ein Schimpfwort sagen, das sagt Jesus, also du Idiot oder etwas Ähnliches, ist uns das höllische Feuer sicher. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus hat in der gleichen Predigt gesagt, nicht erst, wenn ich mit einer fremden Frau geschlafen habe, habe ich die Ehe gebrochen, sondern bereits, wenn ich eine fremde Frau mit einem begehrlichen Blick anschaue, habe ich in meinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Liebe Männer, wie sieht Ihre Fantasie aus? Du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren und vieles mehr. Sicher, wir haben vieles vergessen. Es liegt vielleicht Jahre, Jahrzehnte zurück. Aber es steht da wie eine Mauer zwischen Gott und uns. Und jetzt ist irgendwie klar, die paar Tropfen Wasser bei der Taufe, die Konfirmation, Kommunion, Firmung, die genügen nicht. Da musste mehr geschehen. Und es ist mehr geschehen. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Und ich möchte Ihnen heute Abend Jesus einmal vor Augen malen, wie ich ihn liebe. Wir sind vor den Toren Jerusalems, auf diesem kleinen Hügel Golgatha. Über unseren Köpfen ragen 3 Kreuze, am linken Kreuz hängt ein Schwerverbrecher, genauso am rechten Kreuz. Viele Menschen haben sich um die Kreuze herum versammelt, die Soldaten mit ihren Spießen und Speeren versuchen, die Schaulustigen irgendwie abzuhalten von den Kreuzen. Aber das will ich Ihnen eigentlich gar nicht zeigen. Ich will Ihnen das Kreuz in der Mitte zeigen. Nein, ich will Ihnen den Gekreuzigten zeigen. Schauen Sie sich ihn mal in Gedanken an. Der Mann mit der Dornenkrone auf dem Kopf. Das Blut läuft ihm über das Gesicht. Man hat ihn blutig gepeitscht. Man hat ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße geschlagen. Das ist Jesus. Und er hängt nicht da, weil er etwas verbrochen hat. Er hat nie gesündigt. Sondern er hängt da für Ihre und meine Sünden. Die Bibel formuliert das so, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, er ist unser Friede. Und sehen Sie, in dem Augenblick, in dem uns Jesus die Sünden vergibt, hebt er die Trennung auf zwischen Gott und uns. Er reißt diese Mauer der Sünde nieder. Und in dem Moment, wo er die Mauer der Sünde niedergerissen hat, noch einmal, wo er die Sünden vergibt, haben wir wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, sind wir wieder angeschlossen an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Und Sie werden gleich sehen, das ist die Grundlage, dass unsere Beziehungen gelingen. Aber Sie merken heute Abend, es geht nicht darum, ein bisschen christlich zu sein, sondern es geht um eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Und damit komme ich zum Zweiten. In dem Augenblick, in dem uns Jesus die Sünden vergibt und wir wieder angeschlossen sind an lebendigen Gott, an seine Kraft und Liebesquelle, schenkt er uns Frieden zum Nächsten. Anstelle von Hass tritt Liebe. Anstelle von Groll und Aggressionen tritt Freundlichkeit und Frieden. Jesus holt uns vom Ego-Trip herunter. Hören Sie mal gut zu. Sie dürfen zu Jesus kommen, wie Sie sind. Sie müssen sich nicht zuerst verändern. Ich begegne immer wieder Leuten, die sagen, ja, ich möchte mich eigentlich schon für Jesus entscheiden. Aber bevor ich das kann, muss ich die gröbsten Dinge in meinem Leben verändern. Und dann bemühen sie sich, aber es gelingt ihnen oft nicht. Nein, hören Sie gut zu, Sie dürfen zu Jesus kommen, genauso wie Sie sind. Er wird Sie annehmen. Aber er wird sie nicht nur annehmen, sondern er wird sie von innen nach außen verändern. Sie sagen, wie ist das möglich? Ganz einfach. Wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, dann setzt er sich, im Bild gesprochen, auf den Thron in unserem Leben. Er setzt sich an die Schaltzentrale in unserem Leben. Und wenn er dort sitzt, fängt er an, unser Leben zu verändern. Das Erste, was er macht, er legt seinen Finger auf wunde Stellen in unserem Leben. Er sagt zum Beispiel zu einem Mann, du solltest liebevoller mit deiner Frau umgehen. Er sagt zu einer Frau, du solltest weniger an deinem Mann herumkritisieren. Er sagt zu Eltern, ihr solltet mehr Zeit haben für die Kinder. Er sagt zu den Kindern, ihr solltet euren Eltern mehr gehorchen. Und so sagt er sehr konkret, was wir in unserem Leben verändern sollen. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, er sagt uns nicht nur, was wir zu tun haben, sondern er gibt uns auch die nötige Kraft dazu. Und jetzt bitte ich Sie, jetzt müssen Sie alle dabei sein. Das ist das Allerwichtigste heute Abend. Noch einmal, er sagt nicht nur, was wir zu tun haben, sondern er gibt uns auch die nötige Kraft dazu. Das heißt, er schenkt uns einen übernatürlichen Frieden. Er gießt eine göttliche Liebe in unser Herz hinein und mit dieser göttlichen Liebe sind wir in der Lage, jeden Menschen zu lieben, unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig, ob es der andere verdient hat oder nicht, wir sind in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Sie wissen vielleicht, Jesus hat mal gesagt, liebet eure Feinde. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Das können wir gar nicht aus uns heraus. Aber wenn wir die göttliche Liebe im Herzen haben, sind wir in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz, ganz Schwieriges. Und ich mache es mir nicht leicht, das zu sagen, ich überlege es mir immer wieder. Aber ich sage es Ihnen, weil es von meiner Meinung nach so in der Bibel steht. Wenn Sie auf die Dauer mit Groll und Aggressionen, Neid und Eifersucht nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einen Menschen nicht wirklich lieben können, wenn Sie auf die Dauer einen Menschen nicht wirklich vergeben können, dann stimmt etwas in Ihrer Beziehung zu Jesus nicht. Sie wehren sich, Sie sagen, Moment mal, du kennst meinen Mann nicht. Du kennst meine Frau nicht, dann würdest du nicht so reden. Du kennst meine Nachbarn nicht, du kennst meine Kinder nicht, du kennst meine Eltern nicht. Wenn du die kennen würdest, würdest du nicht so reden. Ja, die kenne ich alle nicht, aber ich weiß, was in der Bibel steht. Und meine Freunde, ich rede heute Abend nicht von einer Liebe, die jeder Mensch auch noch hat auf dieser Welt. Sondern ich rede heute von einem absoluten göttlichen Wunder, das jeder Mensch erleben kann, wenn er Jesus auf dem Thron in seinem Leben hat. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich denke an den früher bekannten Prediger D'Abbozzo. Während des Zweiten Weltkrieges war er längere Zeit in einem Konzentrationslager und man hat ihn dort übel zugerichtet. Man hat zum Beispiel einen Arm kaputt gemacht. Eines Mittags wird er ins Büro des Lagerleiters gerufen. Er kommt dort herein, ein wunderbares Essen ist aufgetischt worden, aber nur ein Gedeck, eine Gabel, ein Messer, ein Teller, ein Glas. Der Lagerleiter betritt den Raum, er setzt sich hin, er nimmt von allem ein bisschen. D'Abbozzo läuft natürlich das Wasser im Mund zusammen. Ich meine, die Häftlinge hatten Hunger, aber er bekommt nichts. Alles wird abgetragen, Kaffee wird aufgetragen, ein kleines Päckchen wird gebracht und dann fragt der Lagerleiter D'Abbozzo, wissen Sie, was in diesem Päckchen drin ist? D'Abbozzo schüttelt den Kopf, nein, das weiß er nicht. Der Lagerleiter öffnet dieses kleine Päckchen und heraus kommt ein herrlich duftender Kuchen. Der Lagerleiter sagt, schauen Sie, seit einigen Monaten schickt Ihnen Ihre Frau immer wieder solche Päckchen. Der Pozzo weiß, was es seine Frau damals gekostet hat, einen solchen Kuchen zu backen. Der Lagerleiter nimmt ein Stückchen nach dem anderen, isst es. Zuletzt ist noch ein Stückchen übrig. Der Pozzo erniedrigt sich und er sagt, bitte, bitte geben Sie mir dieses letzte Stückchen Kuchen. Ich will es ja gar nicht essen. Ich möchte nur kurz daran riechen und an meine Frau und an meine Kinder denken. Dann nimmt dieser Lagerleiter dieses letzte Stückchen Kuchen und stopft es sich in seinen eigenen Mund. In dem Augenblick erlebt der Pozzo, was es heißt, wenn in der Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Er konnte diesen Mann von ganzem Herzen lieben. Er musste denken, was bist du doch für ein armer Kerl? Nur Hass umgibt dich. Der Krieg geht zu Ende. Der Pozzo wird entlassen. Einige Zeit später besucht er den ehemaligen Lagerleiter. Er klingelt an der Tür, der Mann öffnet die Tür, läuft kreideweiß an und sagt, jetzt wollen Sie sich rächen. Ja, lacht der Pozzo, jetzt will ich mich rächen. Ich habe im Auto eine Torte, Sie machen jetzt Kaffee und dann trinken wir miteinander Kaffee und essen diese Torte. An diesem Nachmittag erlebte dieser ehemalige Lagerleiter und seine Frau etwas von der übernatürlichen, göttlichen Liebe im Leben von der Pozzo. Wissen Sie, was die Konsequenz war? Ein Jahr später hat sich dieses Ehepaar für Jesus entschieden. Die Liebe Gottes hat sie überwunden. Jetzt möchte ich richtig verstanden sein. Der Pozzo war ein gewöhnlicher Mensch, wie Sie und ich, aber er hatte eine enge Beziehung mit Gott. Er war angeschlossen an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Ich frage Sie, möchten Sie ein Mensch der Liebe sein? Möchten Sie in Ihrem Leben eine Revolution der Liebe erleben? Dann gibt es nur eine einzige Bedingung. Sie müssen Frieden mit Gott haben. Sie müssen in enger Gemeinschaft mit Gott leben. Sie müssen angeschlossen sein an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Und Sie werden das erleben. Sie fragen jetzt, Beat, was muss ich tun, um das zu erleben? Die Bibel sagt, Sie müssen sich einmal klar für ein Leben mit Jesus entscheiden. Sie müssen zu ihm umkehren, sich bekehren. Wie bekehrt man sich? Als erstes, Sie müssen einfach mal ehrlich sein zu sich selber. Sie müssen einmal einsehen, jawohl, ich habe gesündigt. Jawohl, ich bin schuldig geworden. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste. Und zwar deswegen, weil das natürlich demütigend ist, wenn ich zugebe, jawohl, ich habe versagt. Aber schauen Sie, wir können nur mit einem demütigen Herzen dem lebendigen Gott begegnen. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gott widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also Sie können nur mit einem demütigen Herzen zu Jesus kommen. Und darum, Sie kommen nicht dran vorbei. Sie müssen Ihre Schuld, Ihr Versagen, Ihre Sünden, Ihre Schande, wo Sie sich drüber schämen, Sie müssen einfach dazu stehen. Das Zweite ist, wir müssen zu Jesus kommen und ihm unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Natürlich können Sie leugnen. Sie können heute Abend sagen, ja, der spinnt ja da vorne, der übertreibt ein bisschen, aber dann wird es Ihnen nicht gelingen. Und dann sagt die Bibel weiter, wer aber seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit empfangen. Und der dritte Schritt ist, wir müssen Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und diese beiden Schritte, Sünden bekennen und Jesus aufnehmen, macht man in einem einfachen Kontaktgebet mit Jesus. Ich nenne es manchmal auch das Startgebet mit Jesus. Dass man mal die Hände faltet und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Und darum komme ich jetzt zu dir. Und ich bekenne dir meine Sünden. Und dann kann man die Sünden aufzählen. Ich habe da gesündigt und da und da und da. Vergib mir. Vergib mir die Sünden, die ich nicht beweis, die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. mach mich zu einem Mann oder zu einer Frau der Liebe. Und Jesus erhört dieses Gebet. Jesus hat einmal gesagt, wer bittet, der empfängt. Das heißt, Jesus wird in ihr Leben hineinkommen durch den Heiligen Geist. Sie werden ein Kind des lebendigen Gottes. Gott wird ihr himmlischer Vater. Und er vergibt ihnen alle ihre Schuld und alle ihre Sünden. Und von diesem Augenblick an erleben sie in ihrem Herzen eine Revolution der Liebe. Und sie werden zu einem Menschen der Liebe, sie werden darüber staunen. Aber man muss sich einmal für Jesus entscheiden. Und darum freue ich mich sehr heute Abend, dass ich Sie wieder einladen kann, zu diesem Jesus zu kommen. Ich werde es wieder gleich machen wie an den letzten Abenden. Ich bin sehr dankbar, dass manche reagiert haben darauf. Ich werde jetzt am Beten. Dann singen wir miteinander dieses Einladungslied. Ich komme zum Kreuz. Ich komme zu Jesus. Zwei Mitarbeiter werden hier nach vorne kommen zur Bühne. Und dann lade ich Sie ein, wenn Sie sich heute für Jesus Christus entscheiden möchten, dann kommen Sie einfach nach vorne und bringen Sie damit zum Ausdruck. Genauso wie ich jetzt symbolisch hier nach vorne komme, komme ich in Wirklichkeit zu Jesus Christus. Warum dieses Bekenntnis? Ich sage es noch einmal, Jesus legt Wert darauf. Wenn Sie das Neue Testament einmal lesen, werden Sie feststellen, Jesus hat fast immer in der Öffentlichkeit gerufen. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ich sage Ihnen auch heute einen Grund, warum das Bekenntnis so wichtig ist. Jemand hat mal gesagt, wer sich nicht öffentlich zu seiner Meinung stellt, wird nie zu einer Persönlichkeit. Da ist viel Wahrheit dabei. Und das gilt noch viel, viel mehr für unser Leben mit Jesus. Wer sich nicht öffentlich zu Jesus stellt, wird nie zu einer geistlichen Persönlichkeit. Und darum ermutige ich Sie, heute Abend kommen Sie nach vorne. Wenn Sie in den Übertragungsorten sind, dann wird wieder auch heute ein Mann nach vorne treten. Und dann haben Sie einfach auch dort in Ihrem Raum die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Genauso wie hier. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie es auch dort im Übertragungsort machen. Was passiert, wenn Sie hier nach vorne kommen? Wir werden hier in diesen Raum gehen, wo überschrieben ist mit Seelsorge. In den Übertragungsorten wird man es Ihnen erklären, was dann auf Sie zukommt. Wir werden dorthin gehen, dann werde ich Ihnen noch ein Wort aus der Bibel vorlesen. Ich werde Ihnen noch einen Gedanken dazu sagen und dann helfen wir Ihnen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch werden wir keine peinlichen Fragen stellen. Und wir werden keine dummen Fragen stellen, sondern wir möchten Ihnen helfen, Ihnen noch einmal erklären, wie entscheidet man sich für Jesus. Wir werden Ihnen ein paar Bibelstellen zeigen und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich möchte noch ein kleines Heft geben mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde gerne nach vorne kommen, aber allein habe ich einfach nicht den Mut, dann stupfen Sie die Person, die Sie mitgebracht hat, die jetzt neben Ihnen sitzt und bitten Sie sie, mit Ihnen nach vorne zu kommen. Und ich bin sicher, die Person wird Sie gerne begleiten. Sie sind natürlich alle eingeladen, Kinder, Teenager, Jugendliche, Erwachsene, Singles, ältere Menschen, alte Menschen. Aber ganz speziell heute Abend sind auch Ehepaare eingeladen. Kommen Sie zu Jesus. Machen Sie diesen Schritt ganz bewusst miteinander. Und jetzt gibt es vielleicht ein kleines Problem. Sie sitzen neben Ihrem Mann oder neben Ihrer Frau und jetzt wissen Sie ja nicht, ob er oder sie auch sich für Jesus entscheiden möchte. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Wenn wir dann das Lied singen, nehmen Sie Ihren Schatz an der Hand. Und wenn Sie gerne nach vorne kommen möchten, dann drücken Sie. Dann weiß der andere, ich möchte mich heute für Jesus entscheiden. Und wenn dann der andere das auch will, drückt er zurück. Dann wissen Sie, jetzt sind wir beide. Und dann kommen Sie Mitarbeiter miteinander nach vorne. Wenn der andere nicht zurückdrückt, dann kommen Sie allein. Dann sagt der andere damit einfach, du, geh du. Aber für mich ist es noch zu früh, ich bin noch nicht ganz bereit dazu. Aber dann kommen Sie allein, lassen Sie sich von der Liebe Gottes beschenken. Das wird anstecken und Ihr Mann oder Ihre Frau wird dann vielleicht auch später zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber es wäre doch eine gute Möglichkeit. Kommen Sie, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten. Aber wie an jedem Abend möchte ich auch heute noch ein Wort an die unter uns richten, die sich schon einmal bekehrt haben. Sie erinnern sich vielleicht zurück nach Ihrer Bekehrung, was waren Sie für einen Mensch der Liebe? Können Sie sich erinnern? Sie hätten die ganze Welt umarmen können. Auch die ganz schwierigen Leute, sie haben wirklich total geliebt. Aber dann ist etwas passiert. Irgendwie sind sie auf Distanz gegangen zu Jesus. Vielleicht tolerieren sie Sünde in ihrem Leben. Vielleicht sind Dinge wichtiger geworden als Jesus. Das Ganze ist wie ein bisschen abgeflacht. Und dann ist etwas Eigenartiges passiert. Die negativen Gefühle sind wieder in ihr Leben zurückgekehrt. Hass, Groll, Aggression, Neid, Eifersucht. Die Gefühle, wo sie den Eindruck hatten, die habe ich schon längstens überwunden gehabt. Jetzt sind sie plötzlich wieder da gewesen. Wenn das Ihre Situation ist, dann bitte ich Sie, machen Sie heute einen neuen Anfang mit Jesus, eine Erneuerung. Kommen Sie auch nach vorne und dann können Sie beten, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christus-Nachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte, dass du in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir sehen. Ich möchte deine Liebe ausstrahlen. Wenn das Ihr Wunsch ist, kommen Sie nach vorne und machen Sie einen Neuanfang, eine Erneuerung. Und jetzt weiß ich, dass das in Freikirchen nicht so einfach ist, weil man kennt sich so gut. Man schämt sich ein bisschen voreinander. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. 1994, ich war Pastor in einer Gemeinde, hatten meine Frau und ich eine schreckliche Ehekrise. Und wissen Sie, das Schlimme an der Sache war, ich habe es nicht gemerkt. Als ich es gemerkt habe, war es schon fast zu spät. Und dann hatten wir eine ähnliche Veranstaltungsreihe wie hier. Es wurde auch nach vorne gerufen. Und am zweiten Sonntagmorgen, meine Frau stand neben mir, habe ich zu ihr gesagt, Schatz, wir fangen mit Jesus und miteinander noch einmal neu an. Und dann sind wir miteinander nach vorne gegangen. Verstehen Sie, meine ganze Kirche hat das gesehen. Das war mir so etwas von egal. Es ging nur noch um Jesus und um uns. Und dann hatten wir ein langes Gespräch. Am Ende haben wir Jesus unsere Sünden bekannt, beide seine Fehler, die er gemacht hat. Wir haben Jesus neu in die Mitte unseres Lebens gebeten. Und ich kann Ihnen sagen, an diesem Sonntagnachmittag, die ganze Atmosphäre war wie verändert, wie nach einem reinigenden Gewitter. Gut, wir wussten nicht, ob es hält. Aber es hat gehalten. Es sind über 26 Jahre oder bald 26 Jahre. Und ich sage Ihnen, ich liebe meine Frau mehr als am ersten Tag. Aber ich bin ganz sicher, wenn wir damals nicht den Mut gehabt hätten, mit Jesus neu zu beginnen, ich würde jetzt nicht hier stehen. Und zwar ganz einfach deswegen, ich wäre geschieden. Und sie hätte mich nicht eingeladen. Ich möchte Sie ermutigen, machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus Christus. Ich möchte für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben und dann während des Liedes auch stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich bin immer wieder überwältigend, wenn ich über dieses geistliche Prinzip nachdenke. Nämlich, dass du uns das geben möchtest, was wir brauchen. Wir spüren, dass uns oft die Kraft fehlt. Wir möchten zwar und wir bemühen uns auch, aber wir schaffen es oft nicht. Ich danke dir als erstes, dass du für uns gestorben bist, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Ich danke dir aber auch, dass du auferstanden bist und lebst und dass du in uns wohnst durch den Heiligen Geist und dass der Heilige Geist uns diese göttliche Liebe ins Herz gießen kann und will. Und darum bin ich jetzt ganz froh über jeden, der hier ist. Auch in den Übertragungsorten, auch die, die in Livestream schauen. Und ich möchte dich einfach bitten, für alle diejenigen, die sich noch nicht klar für dich entschieden haben, die sich noch nicht bekehrt haben, gib ihnen Mut, es jetzt, heute Abend zu tun. Gib ihnen auch Mut zu diesem Bekenntnis. Und ich bitte dich auch für die Christen, die dich an den Rand in ihrem Leben gedrängt haben, die das im Grunde genommen jetzt wissen, gib ihnen Mut zu einer neuen Hingabe an dich. wie dich auch jetzt wieder, bestätige dein Wort, geh noch einmal durch die Reihen, berühre jeden, sprich zu seinem Herzen und zeig einfach, was dran ist. Und dann gib Mut zu Schritten auf dich zu. Bitte ich auch für die Gespräche, die vielleicht folgen werden, gib uns viel, viel Liebe, Einfühlungsvermögen, dass wir den Menschen so helfen können, dass sie weiterkommen. Ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du jetzt selber auf die Menschen wartest. Amen.